Sehr schön, wieder hier bei euch zu sein und so viele Leute zu sehen. Bei uns in Detmold, wir haben ja so deutlich kleineres Gebäude als ihr und wenn wir 15 Leute sind, dann sind wir offiziell schon voll. Es ist einfach schön, viele Leute zu sehen, auch wenn das für eure Verhältnisse natürlich sehr wenig sind. Ich kann über diese Zeit immer nur den Kopf schütteln und denke, was für eine verrückte Zeit. Über ein Jahr schon haben wir keinen normalen Gottesdienst gefeiert, jedenfalls bei uns in Detmold. Aber was ist zurzeit schon normal? Ich höre das immer wieder, wir müssen uns daran gewöhnen. Das, was wir jetzt erleben, ist das neue Normal. Aber die Zeit wird kommen, in der wir wieder unsere alte Normalität zurückhaben. Die Zeit wird nicht das neue Normal werden. Wir wissen noch nicht wann, im Moment noch nicht, aber der Tag wird kommen, da werden die Enkelkinder wieder in die Arme der Großeltern laufen, sie umarmen und zu küssen. Da werden die Restaurants nicht nur außen wieder voll sein, sondern auch innen und wir werden das Lächeln unseres Lieblingsitalieners genießen. Wir wissen nicht wann, aber die Zeit wird kommen. Schüler werden wieder ohne Tests und ohne Angst in die Schule gehen können. Der Pausenhof wird wieder mit allen Schülern voll gefüllt sein, mit Geschrei. Studenten werden wieder die Hörsäle füllen. Es wird keine Wellenbrecher-Lockdown oder Brücken-Lockdown oder was weiß ich für Lockdowns geben. Wir werden wieder unbeschwert in den Urlaub fahren können, ohne Angst vor Quarantäne. Vielleicht in den Bergen klettern oder in Skandinavien im See schwimmen, ohne Sorgen. Noch nicht jetzt, aber die Zeit wird kommen. Die Zeit wird kommen, in der wir alle zusammen Gottesdienst feiern. Vielleicht hier wieder in Bösingfeld mit dem ganzen Kreis Ostwestfalen-Lippe mit 300 oder 400 Leuten, der Raum brechend voll. Noch nicht jetzt, aber die Zeit wird kommen. Wir werden Gottesdienste feiern, Arm in Arm, loben, alle singen mit, ohne Maske. Niemand wird langweilig und wir werden uns nicht streiten über die Liedauswahl oder über sonst irgendeine Vorliebe. Wir werden uns in geschwisterlicher Liebe so begegnen, dass wir nur anderen etwas Gutes wollen. Wir werden selbst zurücktreten, nur weil es uns eine so große Freude ist, dem anderen eine Freude zu bereiten. Wir wissen nicht wann, aber die Zeit wird kommen. Zu überlegen, was alles kommen könnte, was in Zukunft sein wird, hilft uns, diese Tage zu überstehen. Und in dieser Zwischenzeit brauchen wir Hoffnung. Wir brauchen die Hoffnung, die uns Kraft gibt, diese Zeit auszuhalten. Und wir müssen Träger der Hoffnung sein. Hoffnung für uns alleine reicht nicht aus. Wir müssen Träger der Hoffnung für andere Menschen werden. Anderen Menschen Mut zu machen, Hoffnung zu behalten. Nur mit Hoffnung geht es aus der Krise heraus. Paulus schreibt, nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf. Denn wenn schon etwas da ist, muss man nicht mehr darauf hoffen. Und was ist die Hoffnung auf etwas, das man schon sieht? Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Römer 8. John Ortberg meint dazu, Hoffnung hat drei verschiedene Ebenen. Zuerst habe ich ein Bild im Kopf von dem, wie es werden könnte. Eine Sehnsucht, irgendwie eine Idee. Ich male mir etwas aus und denke darüber nach, wie es sein könnte. Ich glaube, da haben wir ganz viele Fantasien und ganz viele Ideen. Ich jedenfalls als Initiativer habe tausende Ideen, was ich alles machen werde nach Corona. Aber ich brauche auch, das ist die zweite Ebene, ich brauche auch Vertrauen darauf, dass das Ziel irgendwann erreicht werden kann. Vertrauen mir selbst gegenüber, Vertrauen Gott gegenüber und vor allen Dingen auch Vertrauen dem Leben gegenüber. Zu glauben, dass das Bild, was ich in meinem Kopf habe, die Sehnsucht, die ich in meinem Kopf habe, dass sie wahr wird. Auch das gehört zu der Hoffnung. Und das Dritte ist, dieses Bild auch wirklich zu wollen. Und mich dann in Bewegung zu setzen und etwas dafür zu tun, dass die Sehnsucht Realität wird. Sehnsucht wird erst dann zur Hoffnung, wenn ich mich in Bewegung setze und auf dieses Ziel der Sehnsucht zugehe. Dann bleibt Hoffnung wach. Alle drei Dinge gehören zur Hoffnung dazu. Ohne eine Idee, wie es werden könnte, ohne den Glauben daran, dass es werden könnte und ohne in die Bewegung zu kommen, ist es keine Hoffnung. Und das gilt für alle Lebensbereiche, in denen wir überhaupt leben und denken. Alles drei braucht es, damit die Hoffnung wach bleibt. Ob du hoffst, dich irgendwie zu verändern, vielleicht ein bisschen schlanker zu werden, oder ob du vielleicht einen Job dir erhoffst und dann dementsprechende Noten brauchst, oder ob du ein Bild von deiner Ehe hast, wie du möchtest, dass sie aussieht. Du brauchst eben zuerst dieses Bild und dann brauchst du Glauben und Vertrauen, dass es wahr werden kann. Und dann musst du losgehen, musst etwas dafür tun. Hoffnung ist nie passiv. Hoffnung ist ein aktiver Prozess. Auch das Warten, was Paulus hier beschreibt, ist ein aktiver Prozess. Genau das Gleiche gilt für alle anderen Bereiche unseres Lebens. Wenn unser Bild von der Zukunft klarer wird und unser Vertrauen und unser Glaube tiefer und unsere Bemühungen stärker, dann wächst die Hoffnung. Hoffnung zu leben ist nicht leicht. Hoffnung wach zu halten kostet Initiative. Unter Hoffnung versteht man normalerweise eine Erwartung, etwas Zukünftiges, etwas, was noch nicht erreicht ist. Sobald wir das Erwartete haben, so schreibt Paulus nicht, ist es keine Hoffnung mehr. Dann hört die Hoffnung auf, Hoffnung zu sein. Was ich habe, brauche ich ja nicht erhoffen. Die allgemeine Meinung ist, Hoffnung wäre, dass ich vom Punkt A den Punkt B erreichen möchte. Dass ich B in Zukunft haben möchte. Ein Ziel. Hoffnung sei ein Ziel für die Zukunft. Große Ziele, die Welt zu verändern und vielleicht kleine Ziele, dass ich meinen PC bändigen kann. Aber dann kommen Herausforderungen. Irgendwie schaffe ich es nicht. Kleinere, das Programm stürzt ab, bevor ich es gespeichert habe. Oder größere, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Trennung. Gewiefte Menschen, so meinen wir, fänden Möglichkeiten, diese Hindernisse irgendwie zu überbrücken, um die Hoffnung und um die erhoffte Zukunft zu erreichen. In Krisenzeiten haben wir besondere Herausforderungen. Aber in dieser Zeit sind auch ganz viele innovative Dinge entstanden. Online-Gottesdienste oder Haustürbesuche auf Distanz oder was weiß ich auch immer, was ihr euch ausgedacht habt in dieser Zeit. Ein Hoffnungsträger zu sein bedeutet, ich habe gute Ziele und ich gebe bei Herausforderungen nicht gleich auf. Kämpfe für das Erreichen dieser Ziele und bemühe mich, die Hoffnung anderer zu stärken. Hoffnung fördert Glauben, Charakter und sogar Gesundheit. Paulus betet, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen reich werden an der Hoffnung. Die Hoffnung soll überfließen, so heißt es hier eigentlich. So kann man es übersetzen. Paulus meint eine Hoffnung, die so groß ist, dass sie aus meinem Leben herausfließt und meiner Umgebung gut tut. Hoffnung ohne Social Distancing. Aber christliche Hoffnung ist auch noch viel mehr als Optimismus. Oder positives Denken, es wird schon werden in der Zukunft. Christliche Hoffnung ist viel mehr als die Realität der Herausforderung geschickt zu meistern. Die Hoffnung Gottes ist mehr als das Erreichen eines Zieles. Ein Beispiel. Don Giuseppe war ein Priester in Italien. Er fuhr immer mit seinem Motorrad durch die Gegend, war schon etwas älter. Überall überzeugte er mit seiner fröhlichen Art. Er lebte, damit es anderen besser gehen würde. Seine Liebe zu anderen Menschen war allseits bekannt in dem Ort, wo er lebte. Und als Corona Italien überforderte und jeder eine Ansteckung befürchtete, ging er doch in die Krankenhäuser und begleitete die Menschen beim Sterben. Dann im März 2020, also über einem Jahr her, erkrankte der 72-jährige Priester selbst. Und wegen der schlechten Versorgungslage in Italien hatte man eigentlich nichts mehr, was ihm helfen konnte. Angeblich organisierte die Gemeinde irgendwie ein Beatmungsgerät, um ihm zu helfen, aber Don Giuseppe wollte es nicht haben. Jemand anders sollte es haben. Und wenige Tage verstarb er. Optimismus ist, die Welt wird schon irgendwie besser werden. Aber das ist nicht die Hoffnung. Eine zuversichtliche und lebensbejahende, durch positive Erwartung bestimmte Haltung, das ist Optimismus. Optimismus hat den Fokus auf gute Umstände. Hoffnung, christliche Hoffnung, aber bleibt selbst dann noch bestehen, wenn die Umstände sich nicht zum Guten wenden. Selbst wenn alles zerbricht, bleibt Hoffnung immer noch Hoffnung. Václav Havel war einer der führenden Regimekritiker der Tschechoslowakei. Dafür saß er lange Jahre im Gefängnis. Immer wieder wurde sein Leben bedroht. Doch im Gefängnis schrieb er einen Brief an seine Frau mit einigen bemerkenswerten Gedanken über die Hoffnung. Er schreibt: Hoffnung in diesem tiefen und kraftvollen Sinn ist nicht dasselbe wie Freude, dass die Dinge gut laufen. Oder die Bereitschaft, in Unternehmen zu investieren, die offensichtlich auf einen Erfolg zusteuern, sondern vielmehr die Fähigkeit, für etwas zu arbeiten, allein weil es gut ist. Nicht nur, weil es eine Chance auf Erfolg hat. Je misslicher die Situation ist, in der wir Hoffnung zeigen, desto tiefer ist diese Hoffnung. Hoffnung ist eben nicht dasselbe wie Optimismus. Es ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgehen wird, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht. Kurz gesagt, ich denke, dass die tiefste und wichtigste Form der Hoffnung die einzige, die uns über Wasser halten und uns zu guten Werken drängen kann und die einzige wahre Quelle der atemberaubenden Dimension des menschlichen Geistes und seiner Bemühungen etwas ist, was wir sozusagen von anderswo bekommen. Es ist vor allem auch diese Hoffnung, die uns die Kraft gibt, zu leben und ständig neue Dinge auszuprobieren, selbst unter Bedingungen, die so hoffnungslos erscheinen wie unsere jetzt und hier. Als Christen wissen wir und glauben wir, wo anderswo ist. Jesus ist die Hoffnung, unsere Hoffnung. Jesus ist die Hoffnung der ganzen Welt. Aber nicht allein, weil wir glauben, dass wir irgendwann einmal im Paradies oder im Himmel mit ihm leben werden, sondern weil die Sache einfach richtig und gut ist. John Ortberg meint, Paulus habe seine Zeit in Bezug auf Hoffnung revolutioniert. Hoffnung galt damals im Römischen Reich als armselig. In unserer Gesellschaft dagegen hat Hoffnung etwas Positives, einen positiven Charakter. Hoffnung ist gut. In der antiken Welt jedoch war Hoffnung etwas für Schwache. Hoffnung war etwas für die Leute, die selber nichts erreichen konnten. Es ist ein bisschen wie bei uns heute. Du hast einen Traum, aber dann holt die Realität dich auf den Boden der Tatsachen zurück. Als 12-jähriger Junge hatte ich zum Beispiel den Traum, Fußballstar zu werden. Ich war ganz ordentlich passabel, aber da gab's ein Kind, was viel besser war als ich. Viel besser. Er nahm mir ständig den Ball weg und irgendwie war meine Hoffnung, Fußballstar zu werden, dann irgendwann nicht mehr sehr wach. Willkommen in der Realität. Gott sei Dank habe ich also meine Erwartung heruntergeschraubt und bin heute hier. Ein Schüler möchte vielleicht Arzt werden, aber irgendwie hat er nicht die Noten dafür. Willkommen in der Realität. Gott sei Dank schraubt er vielleicht irgendwann die Erwartung herunter. Eine Frau träumt von ihrem Traumprinzen und irgendwann merkt sie, die Realität sieht ganz anders aus. Gott sei Dank hat meine Frau ihre Erwartungen heruntergeschraubt. Unsere Art, mit Schwierigkeiten umzugehen, ist oft, dass wir unsere Erwartungen einfach nur herunterschrauben. Das ist oft ein guter Weg, mit der Realität fertig zu werden. Aber in der antiken Welt wären wir schwach gewesen. Schwierigkeiten oder Bedrängnis musste mit der Vernunft besiegt werden. Sich von nichts und niemanden abhängig zu machen, das war das Ziel. Nicht von anderen Menschen, nicht von herausfordernden Umständen, nicht einmal von Gott sollte man abhängig sein, nur von einem selbst. Am Ende des Tages zählst nur du. Das war der Gedanke. Deshalb war es auch unziemlich, anderen in ihrem Leiden zu helfen. Es war unvorstellbar, einem anderen Menschen zu helfen und dabei selbst zu leiden. Wenn ein Freund für einen anderen leiden würde, vielleicht sogar sterben würde, dann nur für einen, der es auch würdig gewesen wäre. Jemand, der höher gestellt wäre als er. Die antike Welt hatte ein Wort für Menschen mit Hoffnung, nämlich sie würden jammern. Menschen, die nicht mit den Herausforderungen zurechtkommen und hoffen müssen, sind unzufriedene Klageweiber. Ich jammere häufig. Ich bin so ein typischer Mann, wenn ich krank werde, dann jammer ich. Ich stöhne über die Ungerechtigkeit in unserem Land und die Ungerechtigkeit in der ganzen Welt. Ich stöhne über manche sinnlose Corona-Maßnahmen und manchem anderen Irrsinn. Cicero schrieb damals, es ist eine Schande zu jammern. Er meinte, wenn dein Elend dich nicht jammern lässt, dann hast du alles besiegt. Wenn dein Elend dich nicht jammern lässt, dann hast du alles besiegt. Hoffnung in der antiken römischen Welt war deswegen überhaupt nicht hoch angesehen, weil man auf Dinge außerhalb einem selbst hoffen würde. Und genau diesen Römern schreibt Paulus: Durch Christus haben wir im Glauben Zugang zur Gnade Gottes. In ihr stehen wir und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnis, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber gibt Hoffnung. Und die Römer dachten, Hoffnung? Nein! Hoffnung wird dich enttäuschen, dann bist du schwach. Und Paulus sagt, denn Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Warum die Antike nicht an die Hoffnung glaubte, war, weil sie nicht an eine gute Welt glaubte. Die Welt mit ihren Hoch und Tiefs würde immer nur schlechter werden, schlechter und schlechter. Auch den Gedanken kennen wir ja eigentlich ganz gut. Aber Paulus meint, durch die Liebe baut Gott sein Reich. Ein Reich der Hoffnung, ein Reich der Gerechtigkeit, ein Reich des Friedens. Paulus hatte so dieses jüdische Bild von der Welt vor Augen. Die Welt startet im Guten und sie endet im Guten. Jetzt in dieser Zwischenzeit, in der wir leben, leiden wir. Das ist unsere Realität. Wir wissen noch nicht wann, aber das Gute wird siegen. Wir wissen nicht wann, aber die Zeit wird kommen, der Gott der Hoffnung gibt diese Welt nicht auf. In Jesus Christus ist Gott uns in unserer Schwachheit und unserem Elend begegnet. Mit seiner Liebe und mit seiner Gnade. Die Antwort auf das Elend dieser Welt ist nicht, unseren Anspruch herunterzuschrauben. Nicht uns selbst in den Mittelpunkt der Welt zu sehen, nicht von dem Elend der Welt unabhängig zu werden. Die Antwort auf das Elend dieser Welt ist, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch die die Hoffnung durch uns in die ganze Welt fließt. Jesus ist die Hoffnung. Durch sein Elend haben wir Hoffnung. Durch sein Sterben für uns armselige Menschen schenkt er uns Hoffnung in allen Zeiten. Paulus schreibt, mit uns sehnt sich die Natur. Mit uns jammert die ganze Schöpfung nach der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes und der Erlösung. Alles jammert mit uns. Und dann schreibt Paulus diese Worte, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja noch mehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Und doch, in all dem tragen wir, ich habe vergessen weiterzumachen, ne? Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Für uns ist diese Zeit wirklich anstrengend. Für mich emotional überaus belastend. Mir begegnet so viel Sorge, so viel Angst und so viel Wut. Aber egal, was diese Zeit bringen wird, in Christus ist die Liebe Gottes schon in unsere Herzen und in diese Welt ausgegossen. In ihm hat sie schon über alles Elend dieser Welt gesiegt. Also lasst uns die Hoffnung der Liebe hinaustragen. Ich wünschte, ich könnte so die Hoffnung leben. Christus ist meine Hoffnung. Christus ist die Hoffnung der Welt. Ich bete mit uns. Gott, Vater, wir loben und preisen dich darüber, dass du deinen Sohn geschenkt hast. Durch ihn haben wir die Hoffnung, dass alles einmal gut wird, bei dir. Noch nicht jetzt, vielleicht nicht in unserem Leben. Aber wenn du wiederkommst, Jesus, wenn du dein Reich vollends aufrichtest, dann dürfen wir das erleben, was du uns als ein Bild gegeben hast, auf das wir hoffen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns diesen Glauben stärkst, dass wir unser Vertrauen auf dich setzen. Und dass wir mutig losgehen in die Welt und davon erzählen. Du, Jesus, du bist die Hoffnung dieser Welt. Amen.